Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück genau mit diesem Thema, der gesunde Menschenverstand. Wir haben es mit einer exorbitanten wirtschaftlichen Krise in Deutschland zu tun. Wir haben Teuerungsraten und jetzt soll alles noch teurer werden durch höhere Steuern. Das ist also das, was in den Lehrbüchern eben nicht stand, was man mir nicht beigebracht hat. Und genau das macht man jetzt. Man nimmt den Menschen noch mehr Geld. Man möchte ihnen noch mehr Geld nehmen, dafür darf es keine Akzeptanz geben. Und natürlich, durch diese Politik machen die herrschenden Parteien die groß, die sie vorgeben zu bekämpfen. Lieber Markus, Steilvorlage an dich, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vorstellen brauche ich dich nicht. Was sagst du zu diesen Vorgängen?
Ja, erstmal von mir herzliche Grüße von der Insel heute wieder. Und natürlich beobachte ich von hier aus, wie sich die Krise so schön entfaltet in Deutschland, über die wir ja schon seit Jahren sprechen. Sie ist jetzt in voller Schönheit da, aber sie wird noch weiter wachsen. Also die wird noch viel schöner werden in diesem Sinne. Und was wir hier vor uns haben, ist eine politische Klasse, die ihr Heil sucht in der Steuererhöhung. Sie nennt es natürlich nicht so, sondern sie geht her und sagt, ja, Steuererhöhungen, wir wissen ja, dass Steuererhöhungen Gift sind für die Konjunktur. Na, das sagen sie auch nicht mehr, weil sie es wahrscheinlich nicht wissen, aber sie wissen, dass die Leute das Wort Steuererhöhung nicht hören wollen. Und deswegen kommen sie mit allen anderen möglichen Konstrukten um die Ecke. Da werden die Bemessungsgrundlagen erweitert, da werden neue Steuern erfunden, da werden angebliche Subventionen gestrichen, die gar keine solchen sind, wie zum Beispiel das Ehegattensplitting, das im Prinzip nur deswegen existiert, damit die Besteuerung leistungsgerecht ist. Und die Abschaffung bedeutet eine Leistungsungerechtigkeit. On top auf die Ungerechtigkeit, dass man überhaupt den Leuten das Geld stiehlt. Also das ist sozusagen to add insult to injury, würden die Engländer sagen. Also die Beleidigung noch auf die Verletzung obendrauf pflanzen. Und natürlich ist es so, dass sie nicht in der Lage sind zu sparen. Sie haben sich jetzt ja diesen Riesenschuldenturm namens Sondervermögen angeschafft, angeblich um Infrastruktur damit zu bauen. Jetzt sehen wir, dass gar nichts damit gebaut worden ist, sondern in Wahrheit haben sie nur ja, Löcher damit gestopft für den Konsum und fürs Abgreifen, für mehr NGOs, für mehr Klimahilfen, für mehr Entwicklungshilfen, für mehr Korruption, für mehr Pharma-Mafia. Entschuldigung. Und all das. Und sie können nicht sparen. Jetzt haben sie natürlich, weil sie durch ihre Ausgabenwut und durch diesen fetten Staat, den sie sich zugelegt haben, und durch die künstliche Energiekrise im Namen des Klimawahns, haben sie eine Wirtschaftskrise erzeugt, die gigantisch ist. Und eine Wirtschaftskrise bedeutet, Unternehmen gehen pleite, ihr Umsatz geht zurück, ihr Gewinn geht zurück, sie wandern ab. Und all das schmälert die Steuerbasis, also die Bemessungsgrundlage für die Steuern, die der Staat bekommt. Und damit schrumpfen die Steuereinnahmen. Und zwar, weil die Kraft des Bürgers für diese Steuereinnahmen wegen der schrumpfenden Bemessungsgrundlage gar nicht mehr da ist. Wenn ich weniger Einkommen habe, dann habe ich auch weniger Geld, um Steuern zu zahlen. So einfach ist die Welt. Und jetzt ist es natürlich so, dass das riesige Löcher von vielen zig, ja über 100 Milliarden in den Haushalt reißt und dass die Politiker auf keinen Fall sparen wollen. Also werden sie jetzt die Steuern erhöhen. Und mit der Steuererhöhung über diese ganzen Kanäle neue Steuern, Bemessungsgrundlage wieder ändern, Tricks hier, Tricks da, Rumgetrickse ohne Ende, wird natürlich der Bürger noch mehr ausgeblutet. Weil auch wenn ich es nicht Steuererhöhung nenne, wenn mehr Steuern bezahlt werden, egal wie ich es nenne, dann fließt mehr Geld vom privaten Sektor in den staatlichen Sektor. Und damit wird es dort verschwendet. Die Zahl der Angestellten im staatlichen Sektor steigt dann weiter an. Die beträgt ja schon fast 6 Millionen, was übrigens 400 Milliarden im Jahr kostet. Nur so am Rande bemerkt für die Nutzlosigkeit des Daseins. Und das wird dann immer mehr. Und dadurch wird die Produktivität im Lande immer schlechter, weil der Staat nicht produktiv ist. Der Privatsektor schrumpft weiter. Damit so schrumpft die Produktivität im Land und damit schrumpft die Wirtschaft weiter. Das heißt, das nächste Multimilliardenloch ist schon programmiert durch die Steuererhöhung, nur dass das nächste größer wird als das vorhergehende und die nächste Steuerschraube kommt dann. Und so geht es immer weiter, so lange, bis wir nur noch einen Kadaver einer Wirtschaft haben. Das heißt also, was die Politiker hier machen, ist nicht die Wirtschaft anzukurbeln mit Sondervermögen und Arbeitsbeschaffung, sondern sie leisten Sterbehilfe. Das ist das, was sie, das ist das eigentlich Einzige, was sie können, der Wirtschaft Sterbehilfe zu leisten. Dass dann für sie auch nichts mehr da ist, das haben sie noch nicht ganz kapiert, das übersteigt ihren begrenzten Horizont. Ja, man kann nicht sagen, dass ihr Horizont bis zum Tellerrand reicht, denn allenfalls eine Untertasse ist es. Ja, und keine fliegende. Ja, und insofern wird das jetzt in die nächste Runde gehen. Herr Klingbeil, der sensible Antifanten-Lars, der wird dem Lügenkanzler, dem größten Lügenkanzler aller Zeiten, den Deutschland je hatte, schon beibringen, dass es ohne Steuererhöhung nicht geht. Und dann wird Herr Merz seine heiligen Schwüre von vorgestern wieder ablegen, die Steuern erhöhen. Und dann werden wir dann ein paar Monate später über das nächste größere Loch debattieren. Das ist die Dynamik, in der wir stehen. Aber es muss so kommen. Und zwar deswegen, weil ohne dass der Laden zusammenbricht, ist diese korrupte, diebische, perverse und kranke politische Klasse nicht von der Macht zu vertreiben.
Ja, und du hast es schön gesagt, dieses Land ist emporgekommen durch marktwirtschaftlichere Strukturen, als wir das heute vorfinden, durch freie Preise. Heute haben wir das Gegenteil, Lohnpreisdiktate, Mietpreisdiktate etc. Und natürlich eine Staatsquote, die Richtung Maximalstaat tendiert. Und die Minimalstaatsposition innere, äußere Sicherheit, Schutz der Eigentumsrechte, das wird komplett vernachlässigt bzw. mit Füßen getreten, denn der Staat ist ja mittlerweile nicht mehr Eigentumsbeschützer, sondern er ist eigentumsfeindlicher Eigentumsbeschützer, indem er eben Heizungszwang und so weiter derartige Gesetze erlässt und natürlich den Menschen auch das Eigentum nimmt durch höhere Steuern, die ja auch praxeologisch jetzt nicht unbedingt zu rechtfertigen sind. Ja, nochmal die marktwirtschaftliche Position. Wie konnte es überhaupt geschehen? Ist das etwa, hat das mit wohlstandsinduzierter Denkfaulheit zu tun, dass der Kühlschrank so voll ist, dass die Menschen sich keine mehr Gedanken mehr machen, wie er denn produktiv gefüllt wird eigentlich? Oder wie erklärst du dir das psychologisch? Weil ich glaube, das habe ich lange Zeit unterschätzt. Ich habe immer gedacht, ja, ich österreichische Schule und so weiter, das muss doch jeder verstehen. Aber ich glaube eben, das Weltbild der Menschen ist so, dass sie eben daran glauben wollen, was heute ist. Also diese psychologische Komponente ist gefährlich.
Ich glaube, dass die allermeisten Menschen sich überhaupt nicht mit den Voraussetzungen unseres Wohlstands befassen. In einem Land, in dem früher mal Marktwirtschaft geherrscht hat und das deswegen wohlhabend geworden ist, gehen die Menschen irgendwie davon aus, dass das vom Himmel fällt. So wie die Grünen sagen, der Strom kommt aus der Steckdose. Oder wie eine grüne Politikerin mal gesagt hat, wir können den Strom im Kreis herumschicken, um ihn zu speichern. Ja, also das fällt vom Himmel für die Leute. Sie befassen sich nicht mit der Frage, wie Wohlstand entsteht. Die meisten Menschen interessiert es auch nicht. Die meisten Menschen kümmern sich um ihren kleinen Bereich, was auch für die meisten Lebenssituationen richtig ist. Also ich habe eigentlich auch keine Lust, normalerweise mich ständig darum kümmern zu müssen, die Marktwirtschaft am Laufen zu halten, weil andere versuchen, sie zu sabotieren. Ja, da hätte ich eigentlich auch Besseres zu tun. Aber die meisten Menschen sagen, interessiert mich nicht, solange es funktioniert. Sie werden erst herausfinden, dass es nicht mehr funktioniert, wenn es nicht mehr funktioniert. Das heißt also, die politische Klasse, weil die meisten Menschen sich nicht mit den Zusammenhängen befassen, hat freie Hand, Blödsinn zu machen, so lange, bis der Blödsinn Schäden anrichtet, die so groß sind, dass es die Leute an ihrem empfindlichsten Organ spüren. Das Organ mit der höchsten Nervendichte im menschlichen Organismus, das ist das Portemonnaie. Erst wenn sie es dann spüren, dann finden sie irgendwann mal ganz langsam raus, aber mit so einer langen Leitung, dass es Zusammenhänge gibt zwischen dem, was die Politiker machen und wie sie die Marktwirtschaft demolieren und dem Wohlstand, der dann am Ende rauskommt. Und dann erst finden sie raus, dass die Gans immer hinten kackt, wie es so schön heißt. Ja? So, und natürlich auf dem Wege vom Maul nach hinten bei der Gans, den Zusammenhang, den untersuchen sie nicht. Ja? Und bei uns ist es halt so, die Marktwirtschaft, die zeigt, was der Zusammenhang ist. Und erst wenn man sich damit auseinandersetzt, wie die Marktwirtschaft das Informationsproblem, wie die Marktwirtschaft das Informationsproblem löst, wie die Marktwirtschaft das Koordinationsproblem löst, wie die Marktwirtschaft das Anreizproblem löst, wie der Wettbewerb schlechte Dinge aussortiert, erst wenn man sich damit mal befasst hat, erst dann versteht man, was eigentlich ja Sache ist, ja, und was die Voraussetzungen dafür sind, dass Wohlstand geschaffen werden kann. Und jetzt hat die politische Klasse in den letzten 30 Jahren eine sehr gut funktionierende Volkswirtschaft systematisch demoliert, in eine Planwirtschaft umgebaut mit sozialistisch-tyrannischen Elementen darin, mit Meinungsunterdrückung, mit Polizeistaat, mit Unterdrückung von Rede- und Pressefreiheit, im Prinzip Sozialismus DDR 2.0 oder wenn man die Technologie dazu zählt, eigentlich 4.0. Ja. Und jetzt erst setzen die ganzen Schäden ein und jetzt erst kommen wir an den Punkt, dass die Reserven, die die Marktwirtschaft bis dahin aufgebaut hatte, langsam aufgezehrt sind. Und das alles führt jetzt dazu, dass ein Aufwachprozess in Gang kommt. Aber dieser Aufwachprozess hat auch nur ein begrenztes Tempo. Und zwar deswegen, weil er nur bei denen passiert, bei denen die Schäden ankommen. Und er kommt nicht bei allen gleichmäßig und schnell an, sondern er kommt zuerst bei einer gewissen Gruppe an und dann bei der nächsten Gruppe und dann bei der nächsten Gruppe. Die, die es zuerst erwischt, sind meistens die Mittelständler, die täglich ums Überleben kämpfen mittlerweile, ja, und die im Prinzip kaum noch unternehmerisch tätig sein können, weil sie nur noch damit beschäftigt sind, die Bürokratie und die Steuer zu bedienen. Und dann, die sind der Puffer zwischen dem Unsinn, den der Staat macht, und dem, was der Bürger erfährt. Und erst wenn bei denen quasi die Reserven aufgebraucht sind, kommt die Sache dann beim Arbeitnehmer an. Und dann kommen die Pleiten, dann kommt die Arbeitslosigkeit, dann wird es auch noch mal eine Weile lang mit Arbeitslosengeld und Bürgergeld aufgefangen. Aber irgendwann mal fängt dann, weil die Substanz anfängt zu erodieren, im Gebälk an zu knirschen. Und erst dann kommt es bei der Masse der Menschen an. Und selbst wenn es bei der Masse der Menschen angekommen ist, dann braucht es immer noch mal eine Weile rauszufinden, ja, hier oben in den bei den Denkknochen, ja, bis es verstanden ist, woran es denn gelegen hat. Ja, in der Zwischenzeit versucht die Propagandamaschinerie, die man auch mit viel Geld gefüttert hat, den Leuten zu erzählen, wer alles dran schuld ist. Natürlich typischerweise der Unternehmer, der Vermieter und wenn das nicht mehr ausreicht, der böse Russe. Ja, das heißt also, wir suchen jetzt einen Sündenbock und natürlich das Klima. Das Klima ist also fast so gut wie der böse Russe. Ja, und solange wir Sündenböcke produzieren können, können wir den Prozess des Denkens mit den paar Knöchelchen, die die Leute da im Kopf noch haben, aufhalten und verlangsamen. Und dann, das ist der Grund, warum es so lange dauert. Oder einer der Gründe, warum es so lange dauert. Und dann natürlich die kognitive Dissonanz. Das Nicht-Einsehen-Wollen, dass man aufs falsche Pferd gesetzt hat. Dass man hinters Licht geführt worden ist. Mark Twain hat mal gesagt, es ist leichter, jemanden hinters Licht zu führen, als ihm zu erklären, dass er hinters Licht geführt worden ist. Das will er nicht hören, weil es stellt ihn ja als dumm dar. Ja? Die Leute wollen nicht hören, dass man sie hinters Licht führen konnte, weil da müssen sie sich ja eingestehen, dass sie dumm gehandelt haben. Und das ist keine schöne Sache. Ja? Das ist keine schöne Sache, wenn man das einsehen muss. Und ja, das Ergebnis ist dann, dass man eben länger braucht. Das ist bei allen Themen so, die die Politik so gemacht hat. Das ist bei der Marktwirtschaft so, das war bei Covid so, insbesondere bei Covid. Die Leute wollen nicht hören, dass man sie mit der Impfung und mit der Masken und den Lockdowns betrogen hat, mit der Maskengeschichte. Das wollen sie alles nicht hören. Und genau das Gleiche bei der Wirtschaft. Sie wollen nicht hören, dass sie mit einem Betrugsgeld handeln. Sie wollen nicht hören, dass der Sozialismus Dreck ist. Sie wollen nicht hören, dass der Staat es nicht gut mit uns meint. Sie wollen nicht hören, dass Bürgergeld die falschen Anreize setzt. Sie wollen nicht. Ja? Und deswegen braucht es die Realität, die stürmt quasi gegen die Mauern der Ignoranz an. Und erst wenn die Kraft und die Macht der Realität so groß ist, dass die Mauern der Ignoranz brechen, die Brandmauern der Ignoranz, wenn man so will, ja, erst dann ist es soweit, dass in den Menschen die Veränderungsbereitschaft einsetzt. Und erst wenn die Mehrheit der Menschen eine Veränderungsbereitschaft hat, das ist auch nochmal ein Schritt, erst dann kommt es zur Veränderung. Und selbst dann ist es nicht gesagt, weil solche Systeme wie das, was wir haben, entwickeln diktatorische Strukturen. Und dann reichen 50% und eine Stimme nicht mehr aus. Der demokratische Machtwechselprozess wird obstruiert, sabotiert und zerstört. Wir erleben es ja schon, die ganze Verbotsdiskussion der einzigen großen Oppositionspartei, die ganze Unterdrückung der Rede, Meinungs- und Denkfreiheit, die Propagandamaschine des Staates, die Milliarden zur Subventionierung der Lüge. Ja, und das wird dann natürlich auch mit Gewalt ergänzt, mit Einschüchterung, mit Hausdurchsuchungen, mit all dem, was dem Staat an Gewaltmitteln in seinem Gewaltmonopol, das er jetzt missbraucht und nicht mehr zum Schutz des Bürgers einsetzt, so einfällt. Und das bedeutet, dass die Wende dann erst kommt, nicht mit 50+1, sondern die Wende kommt dann erst, wenn 60, 70, 80% der Leute die Schnauze so voll haben, dass sie sagen, entweder ihr tretet jetzt zurück oder wir treten euch zurück und dann halt nicht mit demokratischen Mitteln. Das ist in der Regel der Gang der Dinge, wenn es erstmal so in die Grütze gefahren worden ist.
Ja, ich danke dir für diese Klarheit und die normative Kraft des Faktischen. Die bringt es dann sehr oft, also dass das politmediale gezeichnete Modell immer weiter von der Realität abweicht. Immer dann werden immer mehr Menschen wach und man kann nur hoffen, dass es nicht so kommt, wie es schon einmal in der deutschen Geschichte gekommen ist, nach 1929 die große Krise, und dann kam der Schrei nach einem Erlöser, und das war dann ein unheilbringender österreichischer Postkartenmaler. Das war also sehr, sehr bitter, und deswegen hoffen wir sehr, dass es diesmal eben möglich ist, dass marktwirtschaftliche Strukturen wieder in die Köpfe erstmal Einzug erhalten und dann, dass man es eben auch ausrollen kann. Und er hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, ich war im Grunde 80% der Zeit nur damit beschäftigt, ökonomischen Schwachsinn zu verhindern. Dann war Erhard Ende der 60er weg und es passierte nur noch ökonomischer Schwachsinn. Und da stehen wir heute. Lieber Markus, danke an dich. Danke an die Zuschauer. Kanal abonnieren, fleißig teilen und ganz, ganz wichtig, marktwirtschaftliche Ideen in die Köpfe lassen. Erst dann haben wir wieder langfristig Wohlstand und Frieden, und sonst ernten wir das Gegenteil. Bis bald.
Bis dahin.